24 birds of people.
And now in season 11.
Presented by
Société Générale.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 11 ist Bernhard Tolle, Geschäftsführer der Merkur-Tochter Metis Invest, großer Corporate Bonds Fan und ehemaliger Trainingspartner von Tisch Dennis Star Ding Yi. Leiwand, oder? Ich meine, das haben wir im Vorgespräch besprochen. Servus, Bernhard, bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich bin dir ja so unendlich dankbar, dass du den Ding Yi noch eingeworfen hast, aber da kommen wir dann später dazu. Karriere, Werdegang, Podcast. Ich habe mit dir schon einen Podcast aufnehmen dürfen, zu einem Fonds von der Metis, zu der kommen wir auch später. Wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du in den Kapitalmarkt gekommen, Bernhard?
Ja, also das hat ein bisschen Umwege gehabt.
Bei wem nicht, ne?
Genau. Ja. Und zwar habe ich ja Wirtschaftsinformatik studiert, war immer schon wirtschaftsinteressiert, muss man sagen. Bin dann aber in die ein bisschen technischere Richtung abgeglitten und habe dann nach dem Studium oder beim Studium eigentlich schon mich in Richtung Softwareprogrammierung und so weiter entwickelt und bin dann eben über die Diplomarbeit zur Generali-Tochter gekommen. Also Versicherung war es damals auch schon und habe dort begonnen eben in der Softwareprogrammierung beziehungsweise so kleine Projekte geleitet dann in der weiteren Folge, aber sehr technisch und war auch beim Aufbau der Generali Bank dann mit dabei, aber eben von der technischen Seite und habe da ein bisschen Wirtschaftsbezug gehabt, aber mich eher eben auf dieses Software- und Softwareprogrammierung Thema gelegt.
Jetzt hilf uns noch mit der Zeitschiene kurz. Von welchen Jahren sprechen wir da circa? Das war in den Nullerjahren, oder?
Genau, das waren die Nullerjahre. Also ich habe studiert von 95 bis 2000 und dann 2000 eben bei der Generali begonnen. Mhm. Und dort eben, wie gesagt, sehr technisch begonnen.
Und du hast aber auch noch weitergebildet dich in Krems und das Ganze mit internationaler British Columbia Geschichte. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Genau, also ich bin dann drauf gekommen, okay, also die Technik ist nicht so hundertprozentig meins und ich würde mich gerne so ein bisschen verbreitern, speziell auf der Wirtschaftsseite und bin dann über einen Finance-MBA oder auf einen Finance-MBA gestoßen auf der Donau-Uni Krems gemeinsam mit der University of British Columbia. Wir waren dann auch in Vancouver am Campus, der wirklich wunderschön ist und die Professoren waren auch von dort. Und so bin ich dann auch über Kollegen bei dem Studium eigentlich immer mehr zum Thema Veranlagung gekommen und habe dann auch 2005 sozusagen mich beruflich in diese Richtung entwickelt und die Möglichkeit gehabt, da so ein bisschen in einem ersten Schritt Technik und Veranlagungswissen zu kombinieren.
Das war dann ein Job einer Pensionskasse, war das das?
Was man genau, okay. Das war bei der damaligen ÖPAG-Pensionskasse, jetzigen Valida, wo ich eben im Asset Management dann begonnen habe und zu Beginn, wie gesagt, sehr viel auch mit Datenmanagement und Programmierung zu tun gehabt habe, verschiedenste Reports aufgebaut habe und dann immer mehr aber in die Fachlichkeit, Anlageausschüsse und so weiter reingekommen bin und dort eben die ganze Veranlagung von der Pike gelernt habe.
Die IT, da möchte ich jetzt noch einmal Bezug nehmen. Das ist schon etwas, was man brauchen kann, oder? Wenn man es gelernt hat, auch in dem Job, den du jetzt machst, oder?
Absolut, absolut. Ich sage immer, Daten sind ja unser neues Gold oder das Gold der Finanzbranche. Wir zahlen inzwischen Datenlizenzkosten, die wirklich sehr, sehr hoch sind. Und es ist einfach so, dass Datenverarbeitung und damit die IT extrem wichtig ist und die richtigen Daten sozusagen im richtigen Programm zu haben, ist wahrscheinlich ein großer Mehrwert und insofern ist Programmierung und Datenmanagement etwas, was wir tagtäglich eigentlich auch immer wieder brauchen.
Wir sind in der zweiten Hälfte der Nullerjahre, da hat uns die beste IT nichts geholfen, wenn so ein Kerl wie Lehman daherkommt. Was hat das damals mit dir und mit euch gemacht?
Sehr viel Demut, muss ich sagen. Also es war wirklich eine wahnsinnige Zeit. Also ich bin ja 2005 dann eben eingestiegen bei der Pensionskasse. Da waren die guten Jahre vor 2008, wo Aktien und so weiter halt sehr gute Erträge gebracht haben. Und plötzlich kam 2008 und wir waren alle wie von den Socken. Also es war wirklich kein Tag mehr wie der andere. Man ist Gedanken ins Bett gegangen und mit den gleichen Gedanken wieder aufgewacht und plötzlich war wieder -5 oder -6 am Schirm. Also es war unglaublich und ich habe zu dieser Zeit wirklich auch sehr viel, man muss sagen, Demut gelernt, ja, und was es heißt, für andere Leute Geld zu veranlagen, weil es natürlich eine Riesenverantwortung ist. Also wir waren da damals auch stetig im Austausch mit dem Service Center und so weiter, mit Kundenanfragen. Und da sind wirklich ganz schlimme Dinge auch gebracht worden. Und es ist natürlich schwierig, wenn man Pensionisten hat. Es war zwar eine kleine Anzahl von Pensionisten erst, aber wenn die dann 20% oder 25% Pensionskürzung hinnehmen mussten, das ist eine Katastrophe, ja, absolut.
Ja, damals ist also ziemlich alles ausgestoppt worden, was man ausstoppen kann. Ich weiß, du kennst dich aus mit diesen Wörtern, weil du auch Optionen, Know-how und Futures-Know-how und solche Sachen hast. Dazu kommen wir dann noch. Aber natürlich, das ist etwas, wo wir uns auch alle Sorgen gemacht haben, Moment, 3 Wochen noch einen Job haben überhaupt als Finanzbranche, oder?
Absolut. Also das war wirklich so, dass man nicht gewusst hat, ob man in einer Woche noch auf diesem Kapitalmarkt Geld veranlagen kann. Und wie es weitergeht, also es waren die Zeiten, auch wenn man es heute noch in Berichten und in Dokumentationen sieht, unglaublich, ja, was da passiert ist und wie sich da die Welt da mit diesem ganzen Thema verändert hat. Ja.
Ich sage immer, der Markt hat sich nie wieder, in Europa zumindest, hat sich nie wieder erholt. Die Levels, die wir gesehen haben in der ersten Hälfte der Nullerjahre bis 2007, Mitte 2008, das sehen wir zum Beispiel in Wien bis heute nicht. Du bist aber in der Branche geblieben, zur Merkur gegangen und dem Veranlagungsthema treu geblieben, Leiterveranlagung. Was war damals der Wechsel Graz, glaube ich, als neue Location auch? Wie hat sich das angefühlt für dich und was waren die Beweggründe?
Ganz genau, also es war so, dass ich es nie geplant habe, eigentlich dann irgendwie wegzugehen. Insofern ist das eher zufällig gekommen. Aber es war natürlich so, dass ich mich weiterentwickeln wollte und da schon einen großen Antrieb hatte, auch Neues zu machen. Und dann kam ja 2009 sozusagen das Angebot, die Merkur-Versicherung, die sich damals eben neu im Finanzbereich aufgestellt hat, die auch aus den Themen 2008 eben sehr viel gelernt hat, hier einfach an einer Neuentwicklung mitzuarbeiten. Und ich durfte dann damals eben den Bereich der Veranlagung dort übernehmen und auch komplett neu aufbauen, gemeinsam mit einem noch jetzigen Kollegen. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende und tolle Aufgabe. Hat mich dann nach Graz gebracht, wie du schon erwähnt hast, das stimmt. Und war einfach sozusagen Sprung ins kalte Wasser und mal schauen, wie die Versicherungen so ticken.
Rückwirkend gesehen ja kein schlechter Startzeitpunkt, wenn man 2009 was Neues beginnt und sich auch an einer Performance messen lassen muss. Aber wie gesagt, man war, glaube ich, schon noch ein bisschen in Schockstarre und war ängstlich, irgendwelche Fehler zu machen, glaube ich. Die Aufsichten waren alarmiert natürlich und ja, ich war auch Zeitzeuge. Wie ist es dann weitergegangen? Ich habe natürlich dich kennengelernt als Geschäftsführer der Metis Invest, ihr seid Corporate Bond Spezialisten, wir haben über den Sirius 25 gesprochen, werde ich natürlich verlinken. Ich habe auch mit deiner Kollegin Barbara Klammer gesprochen, werden wir auch verlinken. Gründung Metis, Schwerpunkte Metis, Mitte genau. Der 10er Jahre.
Genau, also wir haben dann 2014 wirklich schon, wie gesagt 2009 in die Merkur gekommen, dann ein Team aufgebaut und 2014 haben wir gesehen, dass wir das, was wir, oder in den Zeiten haben wir gesehen, dass wir das, was wir tun, eigentlich ganz gut tun. Wir haben uns damals 2010 ganz stark auf das Thema, wie du schon gesagt hast, Corporate Bond Management gestürzt und haben hier verschiedene Prozesse aufgebaut und damals noch einen Spezialfonds in dem Bereich verwaltet für die Merkur-Versicherung. Und haben dann 2014 die Chance bekommen, auf eigenen Antrieb eine eigene Firma zu gründen Und ja, haben dann eben 2014 die Metis gemeinsam mit einem Kollegen gegründet und sind da sozusagen den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, aber natürlich unter dem Merkur-Dach ganz angenehm, dass man sozusagen den großen Kunden hier einfach mitnimmt, aber mit dem Ziel natürlich auch für externe Unternehmensanleihen zu managen, also Corporate Bonds zu managen und das speziell eben im institutionellen Bereich, wo wir eben auch heute noch unterwegs sind als unser Hauptgeschäft und hier eben Mehrwert einfach für Unternehmen und damals auch ganz stark mit dem Added Value, dass wir halt Solvency II und so weiter, also die Versicherungsaufsichten und die Versicherungsregeln sehr, sehr gut kennen und hier auch wissen sozusagen, was Versicherungen vielleicht gerade beim Corporate Bond Management auch brauchen.
Da haben ja die Versicherer unpackbar gestöhnt und das Solvency II, hat sich das irgendwie beruhigt? Ich habe jetzt lange nichts gehört.
Das hat sich beruhigt. Inzwischen ist das Stöhnen schon in der gesamten Branche eher über ESG wieder. Okay. Also das ist das nächste große, riesengroße auch Datenthema, dass wir eigentlich seit 2021 eben ganz groß sehen. Wir in der Metis haben schon seit 2017 uns mit dem Thema stark beschäftigt. Und ja, das Thema ist nicht mehr wegzudenken, aber Solvency II, weil du gefragt hast, also das ist zum Standard geworden. Also jede Versicherung hat so sozusagen ihre Systeme, wo einfach gegen Eigenkapital gerechnet wird, sei es von der Versicherungs-Liability-Seite, also von der Passiv-Seite genauso wie von der Aktiv-Seite. Mhm.
Mit der Barbara Klammer habe ich sehr stark über den ESG-Bereich gesprochen, der bei euch ja ein wichtiger Faktor ist und, glaube ich, auch vom Kunden gewünscht und angenommen wird. Mit dir möchte ich jetzt noch reden über den Primärmarkt. Das ist auch so eine Spezialität, dass ihr bei Zeichnungen gerne agiert. Warum macht ihr das gern bei Zeichnungen?
Absolut. Also das war ein Teil unseres Investmentprozesses, den wir da eben mit 2010 begonnen haben, wo wir gesehen haben, okay, Unternehmensanleihen in Euro, also in Euro, es sind ja weltweite Unternehmensanleihen, die wir hier managen und damals sozusagen noch rein fürs Versicherungsbuch. Da sind Unternehmen, sehr, sehr viele gute Unternehmen, die eben auf den Neuemissionsmarkt kommen und um attraktiv für den Investor auszusehen, sozusagen hier ein bisschen einen Aufschlag zahlen vom Zins her. Und das haben wir uns gerade auch als Versicherung hier zunutze gemacht oder als Versicherungsgruppe, dass wir den ganz stark in unser Fondsmanagement einbauen. Das heißt, wir schauen tagtäglich, was kommen für neue Emissionen und können wir hier sozusagen Zusatzerträge abgreifen von diesem Neuemissionsmarkt. Kommt aus der Versicherung, ja, ist ganz stark auch sozusagen vom Geschäftsmodell der Versicherung getrieben, aber nutzen wir für unsere Fonds genauso. Und ist ein gewisser Added Value, weil ein Fondsmanager normalerweise den Primärmarkt zwar mitnutzt, aber jetzt nie so aktiv, wie wir das tun.
Also für den Kunden auch leiwand, weil er kommt ja nicht ran als Privatperson an solche Emissionen. Und ihr screens da und habt da eure Pattern und ja. Das Jahr, ich lasse mal die Pandemie jetzt weg, weil wir waren eher eine digitale Branche und kommt zum Jahr 2022, das ja jetzt nicht Lehman war, weil es ja diesen Anlass nicht gegeben hat, aber auch epochal Shit war, um das jetzt auf Englisch zu sagen, ne, für Anleihen.
Für jeden Bond-Investor. Ja, genau. Also das war so der schwarze Schwan, den man sich vorstellen kann. Also wir haben schon mit dann sukzessive Zinserhöhungen gerechnet, aber 300 Basispunkte oder 3% in einem Jahr und dann bis zu 4,5%. Also wenn uns das jemand 2020, 2021 gefragt hätte, wo wir den Maximalzins für Europa sehen, hätten wir wahrscheinlich mit 2, vielleicht 2,5% ja, gerechnet, aber nicht mit 4,5. Also das ist schon, das war schon ganz extrem, wie gesagt, ein Szenario, das aber niemand am Schirm gehabt hat. Und da waren auch dann die Diskussionen natürlich für Bond-Investoren immer wieder das Thema, wo ist dann irgendwo der Gipfel erreicht, der Zinsgipfel. Wir haben ihn jetzt unserer Meinung nach schon gesehen und das ist eh Marktmeinung. Wir glauben zwar nicht, dass die Zinsen jetzt so schnell wieder gesenkt werden.
Risikohinweis haben wir immer dabei.
Genau, ja. Wir glauben zwar nicht, dass der Zins so schnell jetzt wieder gesenkt wird, wie es teilweise im Markt schon eingepreist wurde. Aber also das Hoch sozusagen, wir haben jetzt einmal gesehen haben, Aber also das Jahr 2022 war schon ein sehr, sehr extremes und ganz extrem für die Bond-Investoren. Und wenn man ganz einfach auf der Seite unterwegs ist und jetzt da nicht irgendwie dann auch Aktien, wo es ein normal schlechtes Jahr war, im Portfolio hat, dann ist das schon wirklich extrem gewesen. Ja.
Ihr habt aber daraus Alpha in the long run generieren können, seid stark aus der Krise rausgekommen. In der Krise ist ja immer so, wenn man da einen Anlagefehler macht, das holt man nie wieder auf. Wenn man zu irgendeinem Shootout von Kursen vielleicht verkauft oder irgendwelche Stops setzt, ist man raus, oder?
Absolut, ja. Also das ist auch immer wichtig, sozusagen das längerfristige Ziel zu verfolgen. Ja, das Jahr 2022 war negativ, war schlecht. Aber relativ gesehen kommt man auch vieles richtig machen und vieles gut machen. Und das hat man dann speziell bei uns auch 2023 dann gesehen, wo wir speziell auch auf der Durationsseite eben einfach kürzer gegangen sind und hier eben dann Zusatzerträge generiert haben für unsere Kunden.
Erklär bitte kurz kürzer gehen für die Leute, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben.
Also in unserer Welt sozusagen, wo wir gar keine Derivate einsetzen, ist kürzer gehen einfach kürzere Anleihen kaufen. Das heißt, ich kaufe über den Primärmarkt kürzere Anleihen, stelle mich dadurch sozusagen von der Zinsbindung her kürzer als ein jeweiliger Vergleichsindex und kann damit eine gewisse Outperformance gegen den Index generieren. 23 ist es uns sogar gelungen, was selten der Fall ist, dass wir uns sozusagen wirklich bei der Zinswende, also höchst dann auch sukzessive länger positioniert haben und dann speziell November, Dezember waren ja extrem starke 23er Monate, wo wir dann im November, Dezember auch noch einmal Outperformance generieren konnten. Ja.
Lieber Bernhard, Mensch, Merkur. Ein Podcast eines Kollegen der Merkur-Versicherung. Dieser Podcast-Kollege ist grenzgenial und ich möchte dich jetzt mit einigen Dingen, die er in einer Folge, die er mit dir gemacht hat, ich glaube, es war die 10. Folge, auch zu empfehlen, die Folge mit Herrn Heinzelmeier, die auch sehr, sehr, sehr genial war. Aber da hast du einige Dinge gesagt, zum Beispiel zur EZB-Politik, Lagarde und so weiter, bist nicht ganz so der Fan und ich sage das am 98. Geburtstag vom Alan Greenspan, dem wir herzlich gratulieren. Was taugt da bei der Politik der EZB nicht so ganz in der Backtest?
Genau, also natürlich, EZB-Politik ist schwierig und gerade das Jahr 2022, das wir gerade besprochen haben, war natürlich für die Notenbanken auch ein extrem herausforderndes, beziehungsweise schon 2021 mit dem Anziehen der Inflation, wo keiner von uns wusste, wie hoch sie dann wirklich hinaufschießen wird. Aber was man natürlich sagen muss, Lagarde ist natürlich Politikerin auch und französische Politikerin, die hier vielleicht auch erst in den Job reinwachsen musste. Gerade dieses Thema sozusagen ökonomische Zusammenhänge beziehungsweise ökonomische Wirkungsweise, musste man ihr damals wirklich vorwerfen, dass die Politik zu langsam war. Das heißt, einfach mit Worten versucht hat, den Markt zu beruhigen, das Ganze erst temporär, wahrscheinlich zu lange auf die lange Bank geschoben und mit der Zinserhöhung ganz einfach gewartet. Da waren die Amerikaner deutlich professioneller unterwegs und das ist natürlich ein Kritikpunkt. Ich muss sagen, ich war großer Fan von Mario Draghi, ja, einfach auch aus seiner Historie und wie er mit den Dingen umgegangen ist. Lagarde macht's anders, sozusagen nicht so ganz mein Stil. Aber ich glaube, sie hat inzwischen sehr gut in den Job, auch mit ihren Worten, nämlich weil Worte sind bei der Notenbank extrem wichtig. Und es hört jeder auf Worte und auf teilweise auf Silben und Betonungen. Und deswegen muss man hier wirklich sehr, sehr klar und eindeutig die Zusammenhänge rausarbeiten. Und wie gesagt, sie ist heute besser, als sie 2021, 2022 war. Aber so richtiger Fan bin ich noch nicht. Ja.
Dann, wir werden da drei so Aspekte in diesem Podcast führen. Ich komme jetzt zur Schlussfrage von Aspekt 1, diese ganze Fonds-Geschichte und so weiter. Du kommst jetzt direkt vom Fonds-Kongress in Wien. Wie ist da die Stimmung und wie seid ihr drauf alle miteinander?
Ganz genau, also Stimmung ist gut. Der Fonds-Kongress ist inzwischen wieder wirklich groß. Das war ja dann mit Corona und so weiter nicht so. Aber ich glaube auch, die Branche sozusagen ist wieder gut etabliert, kämpft natürlich mit Regulierungen und mit vielen anderen Themen, aber die Branche ist so positiv, muss man sagen, gestimmt. Natürlich auch nach dem Jahr 2023, das ein sehr gutes war, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Bondseite. Und die Stimmung ist gut, aber natürlich, und ich bin gerade gegangen, wie sozusagen eine Diskussion über die US-Wahl war, und das ist schon interessant. Also die Fragezeichen, die wir halt aufgrund dieses Riesenwahljahrs, dieses Superwahljahrs 2024 haben, die sind groß. Die Vorsicht ist auch groß, und einfach die Verunsicherung sozusagen, wie geht's weiter? Der erste Vortrag war überhaupt sozusagen auch ein bisschen Wirtschaftsausblick, und da ist ja Europa sozusagen eher schwächelnd. Ja, die Amerikaner wachsen recht gut, aber die Europäer hinken da etwas hinterher. Und deswegen würde ich sagen, die Stimmung ist gut, aber es ist generell sozusagen Vorsicht und Skepsis angebracht.
Wunderbar, danke auch dafür. Lieber Bernhard, ich komme zu meinem Teil 2, und das sind so ein paar Punkte, die du in diesem lebenden Mensch-Merkur-Podcast gesagt hast, und da geht es auch stark um Aktien. Du hast gesagt, du hast Aktien von Firmen gekauft, auch die es jetzt nicht mehr gibt. Bist du noch rechtzeitig rausgekommen?
Nein. Okay. Also,
die Wirecard aber nicht, oder?
Nein, die Wirecard nicht, aber also es gibt ein paar kleinere Firmen, die waren halt so Tipps, ja, und dann kauft man die, und dann sieht man, oh je, sinkt 20%, sind 50%, und dann plötzlich gibt es ein Konkursverfahren, und dann ist es eh so nicht sinnlos zu verkaufen. Also dann kriegt man halt irgendeine Mini-Abfindung noch, und es wird ausgebucht. Also, aber dadurch lernt man Demut.
Wieder mal Demut. Ne? Genau. Optionen habt ihr auch gesprochen, da kennst dich auch aus, braucht man natürlich auch in dem Job. Hedgen, hast gesagt, ist nicht so das große Thema, aber dein Zugang zu Optionen?
Also generell, glaube ich, Derivate, man muss es einmal mit dem eigenen Geld ausprobiert haben, das war ein bisschen so mein Zugang. Und damit man auch sieht, wie da die Hebel wirken, ja, und das ist auch wieder, man kann relativ schnell Geld gewinnen, man kann aber auch relativ schnell Geld verlieren, und insofern macht es absolut Sinn, sozusagen sich auch privat mit teilweise halt solchen Strategien auseinanderzusetzen, wenn man das möchte. Und ich habe das auch gemacht, natürlich, weil man lernt es dann im Studium, und dann versucht man halt so irgendwelche Optionsstrategien, die dann teilweise funktionieren, teilweise auch gar nicht. Und insofern sozusagen hat man dann die ganze Bandbreite.
Da schadet vielleicht so der systemische Zugang eines IT-Experten von Daten, wo sogar Nobelpreisträger raushaut mit Strategien, die im Backtest, ja. Wie auch immer. Ich frage immer eine Frage, die zählt zum Standardkatalog von mir, wenn ich meine Gäste zum Beispiel damit auseinandersetze, dass die Real Money Erfahrung als Privatinvestorin oder Investor einen besseren Job machen lässt. Und ich glaube, ihr fragt das sogar im Vorstellungsgespräch, oder?
Ganz genau. Also das ist eigentlich eine unserer Standardfragen im Vorstellungsgespräch. Und zwar bei jeder Stelle, also selbst unsere Werkstudenten fragen wir das, ob sie sozusagen selbst ein Depot haben. Hast du
für mich, gell?
ob sie selbst ein Depot haben und ob sie selbst schon Erfahrungen mit Aktien, Fonds oder was auch immer gemacht haben. Und weil wir schon einfach, also in der Branche ist das Eigeninvestieren natürlich auch ein Thema. Und wenn wir schon über Demut sozusagen ein paar Mal geredet haben, man wird demütiger, wenn man selbst auch einmal Geld verloren hat. Und das ist zwingend der Fall, wenn man halt Aktien und so weiter investiert und wenn man mal schlechte Marktphasen auch durchlebt. Und insofern prägt einem das, und mit dem eigenen Geld ist es dann doch wieder was anderes. Ja.
Ganz genau. Und ich komme zum dritten Punkt, und ich bin dankbar, dass du das alles noch erwähnt hast. Und zwar durfte ich auch anmoderieren den Kollegen Dingy, ein Urgestein, der das Tischtennis in Österreich groß gemacht hat, und du durftest mit ihm trainieren. Das klingt ja doch relativ mittelmächtig, oder? Was deine Performance im Tischtennis betrifft.
Ja, also ich habe in meiner Jugend wirklich lange Jahre Tischtennis gespielt. Dadurch, dass ich nahe Wolkersdorf gewohnt habe, habe ich dann auch das ein oder andere Mal sozusagen in Wolkersdorf trainiert und dort auch mit dem Ding Yi Und wie ich schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt habe, also dieser Ben-Holder-Griff, das war für mich der Horror, weil das war eigentlich unüblich in Mitteleuropa. Und ja, der Ding Yi hat sicher vieles für den Tischtennissport in Österreich geleistet und eigentlich Tischtennis in Österreich bekannt gemacht. Werner Schlager dann sozusagen, wie er Weltmeister wurde, dann natürlich der Hype ums Tischtennis als Randsportart, aber ja, war sicher eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
Bis in welche Liga haben dich deine Tischtennis-Skills gebracht?
Also ich habe sogar erste Bundesliga gespielt, aber nur, ich glaube, 3 Jahre lang. Und die restliche Zeit immer zweite Bundesliga durch Österreich gefahren und dann eben hier für verschiedene Vereine gespielt, Wien und Wien-Umgebung damals.
Und du bist auch Marathonläufer und du hast in Krems nicht nur studiert, sondern auch einen Marathon beendet, glaube ich. Ne? Einmal Wachau und 6-mal Wien.
Ganz genau. Also ich habe dann mit dem Tischtennis eigentlich auch und mit dem Konditionstraining, das man dort macht, bin ich dann auch zum Laufsport gekommen und bin dann eigentlich regelmäßig laufen gegangen. Und dann war die Idee eben als Jugendliche auch einmal Marathon zu laufen. Und ja, das habe ich dann ein paar Mal gemacht und ja.
Und hast auch tolle Zeiten stehen.
Genau, also Bestzeit war 3,40, das war 1995, das war mein erster Marathon.
Da muss der gerade Paris gewonnen. Ne? Ziemlich gleichzeitig.
Ja, ah, siehst
du. War ein gutes Jahr für Österreichs Topsportler, wie Muster und toller. Gell? Ja. Nein. Ja, spannend. Du hast in dem Podcast auch die Frage bekommen, ich springe nochmal zurück, DAX oder ATX vom Kollegen und hast überlegt und dann ATX sagt, was würdest du heute sagen?
DAX. Ja, es ist
und zwar null gezögert.
Genau. Es ist wirklich lustig. Also das war die einzige Frage, die der Jürgen gestellt hat, wo ich wirklich kurz danach gemeint habe, das ist komplett die falsche Antwort, die ich gegeben habe. Aber natürlich dadurch, dass es einfach durchgelaufen ist, kann man es auch nicht mehr ändern und das passt auch schon so. Der große Unterschied und oder das ist eigentlich von unseren Überlegungen, wie wir investieren. Wir sind natürlich globale Investoren und dadurch ist natürlich der DAX wesentlich globaler als der ATX. Ja, wir haben zwar beim ATX natürlich auch gute Firmen, aber gerade von der Branchendiversifikation und so weiter ist der DAX natürlich wesentlich breiter aufgestellt und dadurch würde ich eher DAX sagen. Also insofern weiß ich nicht,
warum
ich
da... Kann sich auch wieder mal ändern. Ne? Genau, ja. Das ist ja alles auch eine Rotation. Meine Abschlussfrage ist auch immer die gleiche. Wir haben schon über eine Frage im Vorstellungsgespräch bei euch, die erwartet, gesprochen. Aber hast du einen Tipp für junge Leute, so 18 bis 20, die sagen, ich möchte im weitesten Sinne Finanzbranche irgendwas machen, weiß aber nicht genau wie. Wie geht man das am gescheitesten an?
Also ich glaube, in unserer Branche halt üblich ist ein Studium, ja, also BWL-Studium ist halt naheliegend, aber wie gesagt und wie wir auch schon besprochen haben, auch technische Studien, man kann sich dann zuerst vielleicht bei einem technischen Studium und dann in Richtung auch Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder wo auch immer hin entwickeln. Also ich glaube, im Studium bekommt man sehr, sehr viel mit und Studium gibt sozusagen einmal die Voraussetzung, dann selbst einfach Interesse an Veranlagung haben, beziehungsweise wenn es halt der Veranlagungsbereich sein soll, einfach Interesse an dem haben, weil das, was wir tun, ich beschreibe es immer, es geht von Veranlagung bis Weltpolitik, weil in Wirklichkeit müssen wir über alle Themen, die da so kommen, die Wirtschaftseinfluss haben, halt auch irgendwelche Meinungen, seien sie richtig oder falsch, das weiß man eh nie, aber Meinungen haben und Überlegungen dazu haben und wir werden auch dazu gefragt. Das heißt, man braucht einfach Interesse an Weltpolitik, man braucht Interesse an der Wirtschaft und am Wirtschaftsleben. Und dann halt vielleicht sogar vielleicht das ein oder andere Mal einmal probieren, selbst privat zu veranlagen und schauen. Und mit viel Interesse geht dann auch sehr, sehr viel.
Wunderbar. Und was macht dir Spaß an deinem Job? Was ist da der Hauptfaktor?
Also das unglaubliche Interesse, und es ist bei mir halt nicht nur Interesse, sondern ein Hobby. Ja, also ich gehe jeden Tag gerne in die Firma, weil es einfach unglaublich Spaß macht, so am Weltgeschehen zu sein und die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu analysieren. Natürlich ist nicht jeder Tag super und einfach, aber ich glaube, das ist dieser innere Antrieb, der bei mir auch extrem stark ist, einfach was zu bewegen und für Leute Mehrwert zu schaffen. Also das ist für mich ein unglaublich wichtiges Thema, dass wir veranlagen ja das Geld von eben unseren Kunden treuhändig und für die seine beste Leistung zu bringen und zu schauen, dass man sozusagen in dieser schwierigen Welt, in der wir uns bewegen, mit Kriegen und mit politischen Umbrüchen und so weiter, dass man da sozusagen solide Geldveranlagung macht. Das ist mein tagtäglicher Antrieb und mein Hobby und auch mein Beruf.
Wunderbar, und das ist auch ein schönes Schlusswort. Die Folge Mensch Merkur mit dir werden wir verlinken, Barbara Klammer ESG von euch werden wir verlinken und natürlich auch unseren Deep Dive in den Sirius 25 und wie er funktioniert. Lieber Bernhard, danke, dass du vom FOH-Kongress rübergeschaut hast in Wien. Eine leibende Folge für mich und an euch da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite.
Sehr gerne, danke. Es hat wirklich Spaß gemacht und bis bald. Danke.
Tschüss und Baba. Société Générale.